Weil du Anlagechancen erkennst, weißt du, worauf es ankommt. Hohe Liquidität, eine schnelle und sichere Ausführung und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Ein Gast, den wir oft, aber irgendwie schon zu lange nicht mehr bei uns hatten. Christian Röhl ist wieder zu Gast. Ich bin froh, dass du da bist. Hi Christian.
Hallo Richie, schön mal wieder bei dir zu Gast zu sein, selbst wenn es nur remote ist. Aber Stuttgart ist ja aus Berlin betrachtet, ja, so ein bisschen am Ende der Welt. Ne? Also je nachdem, Flieger, Auto, Zug dauert immer 6 Stunden. Meine letzte Zugfahrt nach der Invest waren 8 Stunden.
Es kommt immer auf den Betrachtungswinkel an, aber das ist ein anderes Thema. Ist halt ja auch, also egal. Heute wollen wir uns einem Thema widmen, das eigentlich schon traurig, aber manchmal irgendwie schon fast lustig ist. Es geht einfach, es gibt immer wieder von der World Federation of Exchanges und Ring My Bell, das war dann wieder De La Soul, Ring the Bell Event. Diesmal geht es so ein bisschen um finanzielle Bildung und da haben wir uns gedacht, hey, lass uns mal drüber sprechen. Ich habe so ein paar Thesen, ein paar Themen dabei und ich weiß, ich kann mal wunderbar triggern damit, weil es einfach ein Herzensthema auch von dir ist. Und es gibt ja verschiedene Punkte, warum man sagen muss, warum Deutschland kein Aktienland ist. Also manchmal muss man aufs Kleingedruckte achten und hier ist es ganz klar, irgendwie liegt man da dahinter. Und ich sag mal, wir fangen vielleicht mal an, dass man mal die Medienlandschaft anschaut und die Lobby von Aktien und wie wir in Deutschland umgehen. Hier gab es eine sehr, sehr schöne Studie, wo man sagen kann, okay, wird seit 2017 immer wieder mal getrackt, wann im ZDF, Heute-Journal, mal etwas zum DAX angesprochen wurde und, oh Wunder, immer dann war es natürlich, oh, der DAX ist heute wieder extrem im Minus, ganz gefährlich, hochriskant, quasi, ich hoffe, Sie haben nichts in Aktien angelegt. Und in dieser Grafik sieht man mal, nur wenn man diese Stände vom DAX immer bei der Meldung aus dem ZDF-Heute-Journal genommen hätte, wo da eigentlich gefühlt der DAX stehen müsste und wo er wirklich steht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man sagen muss, die breite Masse kriegt halt immer Informationen vorgefiltert, wenn sie nicht selber danach sucht. Und das kann durchaus ein Nachteil sein, Christian, oder?
Ja, du hast ja da zwei Themen, die sich überlagern. Das erste ist generell der Charakter von Neuigkeiten. Neuigkeiten, die in den Medien aufbereitet werden, sind tendenziell schlechte Nachrichten. Ja, nur wenn etwas richtig mies läuft, irgendwo ein Umsturz ist, irgendwo Angriffe sind, Terroranschlag, ja, nur dann kannst du ja wirklich Live-Ticker machen, diese kontinuierliche Berichterstattung. Bei all dem, was gut läuft, haben wir ja eher so evolutionäre Entwicklungen. Es gibt ja ganz viele Punkte in der Geschichte, wo du sagen konntest, naja, das wären eigentlich Momente gewesen, wo man am besten keine Aktien hätte haben sollen. Ja, also ich habe das ja mal auf einem Frühstücksbrettchen zusammengefasst, so begonnen vom Fall der Berliner Mauer über die Krisen der 70er Jahre, in den 80ern, Afghanistan, Einmarsch der UdSSR, später Lockerbie-Attentat, Angriff der USA auf Libyen, World Trade Center, Finanzen. Ja. Konntest du immer Live-Ticker machen, du kannst das auch sehr schön an Daten festmachen. Wenn du jetzt umgekehrt mal hingehst und sagst, was sind eigentlich Daten, die wirklich positive Katalysatoren für die Aktienmärkte gewesen sind und die auch sofort als Gründe auf einen Schlag erkennbar waren, naja, da wird es ziemlich wenig. Wir haben sicherlich ja. Den 30.11.2022, den öffentlichen Launch von ChatGPT. Wir können zurückgehen zu dem iPhone-Moment, aber auch das wurde damals hier nicht so im Live-Ticker gleich gecovert. Das heißt, wir haben generell eine viel stärkere Wahrnehmung in Medien von schlechten Nachrichten als von guten Nachrichten, weil die guten Nachrichten eben nicht plötzlich revolutionär sind, sondern gute Entwicklungen verlaufen evolutionär. Aber eben dann mit aller Macht, was man ja an der Entwicklung der Aktienmärkte sieht. Dazu kommt ein zweites Thema, speziell in Deutschland, dass ja weite Teile der medialen Öffentlichkeit nicht so wirklich wissen, wie das jetzt mit den Aktien funktioniert und welches Verhalten sie gegenüber Aktien an den Tag legen sollen. Ne? Also normalerweise in ruhigen Zeiten sind Aktien ja die Wurzel allen Übels, weil sich die Reichen damit die Taschen voll machen. Ja, da wird die Arbeiterklasse ausgebeutet, deswegen gibt's überhaupt nur Dividenden. Das sind Aktien-Teufelszeug. Nur dann, wenn Aktien plötzlich fallen, wenn es mal eine Korrektur gibt, dann heißt es, oh, Aktien sind ja ganz, ganz kritisch. Dabei ist es doch gefährlich gewesen. Ja, also das ist so eine wirklich heuchlerische, bigotte, ich möchte vorsichtig mal gesagt, ambivalente oder persönlichkeitsgespaltene Attitüde, die wir eben nicht nur in weiten Teilen des linken politischen Spektrums sehen, sondern auch in der medialen Öffentlichkeit, eben natürlich auch wegen dieser Rückkopplung. Man muss immer das Schlechte sehen. Aber wir wissen das, Rosling hat es gezeigt, die Welt wird besser. Nicht jeden Tag, nicht linear, aber über lange Zyklen sehen wir das. Und Aktien zeigen eben genau ein Spiegelbild dieses Fortschritts.
Du hast jetzt schon den nächsten Punkt. Wir haben einmal die Medien angesprochen. Schlechte Nachrichten sind für Medien meistens gute Nachrichten. Die bringen Klicks, die bringen Reichweite. Da kann man genau ein Ereignis festmachen, an dem lag's. Absolut richtig. Übrigens, wer diesen Vortrag komplett sehen möchte, ich verlinke unten mal zu unserem Finance Summit News-Kanal oder YouTube-Kanal. Da sind diese und weitere Vorträge mit dabei. Und du hast gleich den Bogen zur Politik auch geschlagen, dass man immer das Gefühl hat, ja, was denn jetzt? Sind Aktien was für Reiche? Und wenn es was für Reiche sind und die immer reicher werden mit damit, warum nicht auch die normale Gesellschaft? Oder sind sie hochspekulativ? Aber warum haben es dann die Reichen? Warum werden irgendwie passen? Das wäre ein Punkt zur Politik, aber der zweite Punkt zur Politik, insgesamt, sag ich mal, so die steuerliche Umfelde zum Thema Anlegen. Du hast Geld erarbeitet, das bekommst du, das legst du an, das arbeitet auch was, da zahlst du wieder Steuern drauf. Wirkt ja auch für viele ein bisschen bremsend, nennen wir es doch mal so.
Ja, also dass man Einkünfte versteuert, ist ja grundsätzlich in Ordnung. Insofern, ich persönlich habe kein Problem mit der Kapitalertragssteuer. Allerdings geht der Staat ja nun auch hin und fordert die Bürger aktiv auf, privat vorzusorgen und Vermögen zu bilden. Das steht nämlich in jeder Renteninformation drin. So, und wenn man das tut, dann sollte man doch dem Bürger dabei auch helfen und ihn nicht den Zinseszinseffekt teilweise unterm Hintern wieder wegbesteuern, weil diese Freibeträge von 1.000 Euro, inflationsadjustiert ist das übrigens immer noch deutlich weniger, als wir bis 2008 hatten, die erreicht man ja doch relativ schnell. Vorabpauschale sorgt ja auch dafür, dass man das mit thesaurierenden Fonds nicht umgehen kann. Die sind dann letztendlich, mal grob gesagt, genauso gestellt wie Ausschüttende. Und wenn ein Staat sagt, also Bürger, ihr müsst was tun, dann sollte ich doch dem Bürger auch die Hand geben und sagen, ich gebe dir auch ein Incentive dazu, auch um zu zeigen, dass Vermögensbildung gerade über den Kapitalmarkt eine gute Sache ist, eine wichtige Sache ist, nicht nur für die Altersvorsorge und die perspektivische langfristige Entlastung des Rentensystems und die finanzielle Unabhängigkeit für jeden Einzelnen, sondern durchaus etwas ist, was im staatlichen Interesse ist. Denn wir haben so wahnsinnig viel Geld auf Sparkonten, Sichteinlagen, Termingeldern herumgammeln, dass wir doch eigentlich mobilisieren müssten für den Aufbruch Europas. Und auch dafür könnte der Staat etwas tun. Und wer Aktien hat, der ist eben Teil von wirtschaftlicher Wertschöpfung, von Wohlstand, von Fortschritt, von Innovation. Aktien haben einen hochgradig partizipativen Charakter und sorgen auch dafür, dass Menschen sich eben nicht abgehängt fühlen, sondern dass sie sich als Teil dessen fühlen, als Teil der Wirtschaft. Und das ist auch etwas, wenn man dadurch Wohlstand schafft, dann muss man sich vielleicht hinterher auch über Wahlergebnisse nicht wundern, die vielleicht ein bisschen komisch sind.
Du hast vorher schon mal gesagt, ja, als Aktionär, und es wird immer von häufig dargestellt, die Mitarbeiter werden von Aktionären ausgedrückt und ausgepresst. Ich meine, bereits 1973 gab es für Mercedes-Mitarbeiter die Möglichkeit, Mitarbeiteraktien zu beziehen. Und einfach mal, wenn man sich genau mit solchen Ideologien beschäftigt, ja, die Arbeit wird entzogen und die kriegen nichts dafür, hätten seit damals die Mitarbeiter ihre Aktienpakete immer schön brav genommen, wäre wahrscheinlich das Unternehmen fest im Großteil Mitarbeiterhand.
Ja, weißt du, das sind halt alles Narrative. Du hast was jetzt bei 73, ich gehe noch ein bisschen weiter zurück, 1965, Georg Leber, großer Sozialdemokrat, erster Gewerkschafter nach dem Krieg, der Minister wurde. Der hat damals ein kleines Essay geschrieben, Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, eine vordringliche Aufgabe unserer Zeit. Kann man heute noch bei der Friedrich-Ebert-Stiftung im Internet abrufen. Wir könnten es unter dem Video verlinken. Das ist immer etwas, was ich in Diskussionen mit der Sozialdemokratie nochmal aufbringe. Das ist eigentlich sozialdemokratische Ursuppe, Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand. Nur muss man leider sagen, Parteien aller Fraktionen haben dafür in den letzten Jahrzehnten zu wenig getan. Und natürlich kommt dann gleich immer das Thema mit der Rentenlücke und der Entlastung des Rentensystems und der Bundeszuschüsse. Das ist ja auch alles richtig. Wir sollten aber nicht davon ausgehen, dass wir mit dem 50-Euro-Sparplan die Rente entlasten. Aber wir müssen eine klare, starke dritte Säule aufbauen. Dabei hilft der Kapitalmarkt. Und es geht insgesamt um Vermögensbildung. Da sind wir Deutschen ganz schlecht. Wir sparen viel, aber wir investieren eben nicht. Und da muss ich als Staat doch einfach auch aus dem Staatsverständnis heraus, aus der Fürsorge für die Bürger und einfach aus der strategischen Planung heraus mal klare Signale setzen. Bürger, es ist eine gute Sache, wenn ihr auch am Kapitalmarkt spart, und deswegen unterstützen wir das beispielsweise mit steuerlichen Zuschüssen, vielleicht auch mit Cash-Zuschüssen, so wie das beim Altersvorsorgedepot der Vorgängerregierung ja erwogen worden war, oder ganz einfach, indem man sagt, okay, wir nehmen diesen steuerfreien Sockel mal deutlich hoch und sagen, ja, weiterhin, wir wollen keine Millionäre subventionieren, auch wenn ich mich darüber sehr freuen würde. Wir machen keine Spekulationsfristen und sonst was, aber wir sagen 10.000 Euro Sparerfreibetrag, inflationsadjustiert, vor- und rückbrachbar. Und dann kann man das entsprechend nutzen für den Vermögensaufbau breiter Bevölkerungsschichten. Aber bei genau dieser Herausforderung versagt die Politik. Und das ist halt nur ein Thema bei dieser wirklich miserablen Aktienkultur, aber es ist das Thema, was in der Breite am relevantesten ist. Du brauchst irgendwann mal einen Staat, der sagt, jawohl, sparen, investieren am Kapitalmarkt ist eine gute Sache. Einfach diese Stigmatisierung lassen, ein klares Signal senden, so wie das in anderen Ländern ja auch funktioniert. Zuletzt Polen, die gesagt haben, sie führen jetzt auch so ein spezielles Konto ein, das nochmal einen besonderen Steuerstatus hat, weil sie sehen, es muss Geld investiert werden. Die Bürger sollen Vermögen bilden, die sollen ihr Geld nicht auf dem Konto vergammeln lassen. Und da senden sie als Staat einfach ein Signal. Und dieses Signal, das ist viel wichtiger als die Frage im Detail. Ja, machen wir jetzt Zuschüsse bis zu 20% oder bis zu 35% oder drehen wir nochmal um 2 Prozentpunkte an der Abgeltungssteuer, sondern wir müssen die großen Botschaften senden. Nur damit tun wir uns in diesem Land eben wahnsinnig schwer. Wir versickern immer gleich im Klein-Klein.
Also ich plädiere für ein einfaches Modell, ähnlich wie 401k in den USA. Im Jahr darfst du 2.000 Euro in ein spezielles Depot einsparen. So, und mit diesem Geld kannst du investieren. Bitte nicht, dass der Staat sagt, was ich machen soll, ich darf damit investieren. Mit 2.000 Euro ist nichts, wo die Reichen gefördert werden, sondern jeder, in Anführungszeichen, nicht jeder schafft es vielleicht 2.000 Seite zu legen, aber es ist jetzt nicht ein Betrag, wo man sagt, ha, da werden die Reichen noch reicher. Und erst mit, weiß ich, 60, 65, keine Ahnung, darf man es entnehmen und dann ist das Ganze steuerfrei. Und so könnte man es relativ einfach vielleicht sogar gestalten.
Hatten wir doch in Deutschland, war ja. Ist doch genau der Vorschlag im Kern des Altersvorsorgedepots, was Christian Lindner damals eingebracht hat, was in Form eines Gesetzentwurfs ja bereits im Bundeskabinett lag, dann aber nicht mehr zur Abstimmung kam, nachdem die Regierung zerbrochen worden war. Aber dieses Gesetz ist fertig und man sollte es wirklich hervorkramen. Man kann wieder über Details reden, ja, das in der Ausführung, was solche Themen wie Verrentung angeht, ja, die Insolvenz, ja, da gibt es im Detail einiges zu lösen. Aber auch insgesamt, wir als Finanzindustrie sollten dann nicht einen Fehler machen, uns sofort auf die Details zu stürzen, sondern einfach mal feststellen, das Ding, was Lindner damals ins Parlament einbringen wollte, das war ein gutes Ding. Ja, abgesehen davon, wie gesagt, ich finde die Sache mit dem Sparerfreibetrag immer noch am allereinfachsten, aber wenn der Staat auch sagen will, wir wollen Zuschüsse gewähren, also auf das drauf nochmal bis zu einem bis gewissen Limit, was die Bürger investieren, dann brauchst du so eine Konstruktion und die Konstruktion war gut, und ist nach wie vor gut. Und ich hoffe wirklich, dass die schwarz-rote Koalition sich dann nochmal bei der Vorgängerregierung bedient. Ich meine, die SPD war doch mal so weit, dass sie da einen Haken dran gemacht hat. Ja. Und alles andere, was die SPD damals wollte als Gegengeschäft, ja gerade im Rentenbereich, das ist ja auch schon eingetreten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und insofern höchste Zeit, dass man das umsetzt.
Auch mal liefern. Du hast gerade vorher auch gesagt, ja, mit einem 50-Euro-Sparvertrag oder Betrag im Monat schließt man seine Rentenlücke auch nicht. Wenn ich aber mit einem Jahr bereits damit anfange oder der Staat das für mich machen würde, das stand ja auch gerade zur Diskussion, hätte man zumindest einen Anreiz in die Richtung schon mal geschaffen und zu sehen, zumindest funktioniert. Aber da ruht man ja auch.
Also wir haben, du spielst an auf dieses Thema der Frühstartrente. Ja. Also erstmal, das stand ja schon im Wahlprogramm der CDU und kam dann auch in den Koalitionsvertrag. Ich habe mir gleich gedacht, also dieser Begriff Frühstartrente, ich will Geld sparen für Kinder und dann rede ich schon über die Rente. Also ich meine, für Kinder gibt es ganz viele Herausforderungen, aber nicht die Rentenlücken schließen. Ich würde das gerne immer in größeren Kontext setzen. Der Kontext ist Vermögensaufbau am Kapitalmarkt. Denn also wir beide sind ja alt genug, um zu wissen, das Leben hält ausreichend Herausforderungen bereit. Und all diese Herausforderungen, die sind mit Geld einfacher zu lösen als ohne. Also Geld alleine macht's auch nicht, aber Geld hilft ungemein dabei. Ja, insofern, das Thema ist Vermögensaufbau. So, wenn wir vom Wording mal weggehen, fand ich es eine gute Sache, dass damals die Union gesagt hat, wir wollen schon mit 6 Jahren loslegen und dann jeden Monat 10 Euro einzahlen und dann haben die Kinder mit 18 schon mal so ein Basisvermögen und die Eltern und Großeltern können was dazu tun in einem individuellen Depot, fand ich eine gute Sache. Gab es natürlich in der Finanzindustrie auch sofort wieder diese Besserwisser, mit 10 Euro wird das aber nichts, da kriegt man die Rente nicht gesichert. Nee, ist klar, aber es ist einfach mal ein Anfang. Du schaffst ein System und gerade wenn man dann auch Zuzahlungen ermöglicht, auch wieder hier die Signalwirkung für den Kapitalmarkt. Man muss mal loslegen, auch der Flug nach Australien beginnt damit, dass du zu Hause den Arsch hochkriegst, deinen Koffer packst und einfach mal aus der Türe gehst. Insofern auch da diese kleinliche Kritik fand ich schlimm. Nur, was kommt jetzt raus? Wir wissen es noch nicht bei der Frühstartrente, aber die aktuellen Berichte über das, was so in Berlin hier gerade im Finanzministerium beschlossen wird, sagen erstens, also es soll keine individuellen Depots geben. Die SPD hätte lieber, dass der Staat in ein Sondervermögen, übrigens dann wirklich mal ein
Sondervermögen, ja,
also einer kleinen
Staatsform,
ja, so wie in den Kenfo einzahlt für jedes Kind und dann gibt's zum 18. Guthaben, ist also schon mal ein Verlust von Souveränität und auch dieser Gewöhnungseffekt regelmäßig investieren, dieses Erleben ist weg. Zweites Thema finde ich noch viel schlimmer. Also man hat festgestellt, wenn man das jetzt für alle Kinder ab 6 macht, wobei ich mich frage, warum eigentlich erst ab 6, funktioniert das nicht so ganz mit dem Budget, dann würde es zu viel kosten. Deswegen startet man nur mit den heute 6-Jährigen und dann sollen die im nächsten Jahr die 6- und 7-Jährigen und dann wird es so langsam mehr anfangen, weil es sind nur 100 Millionen Euro im Etat dafür drin. 100 Millionen Euro für den Vermögensaufbau von Kindern. Jetzt fassen wir das mal in Relation zur Mütterrente oder in Relation zu den sonstigen Größenordnungen, über die wir reden. Normalerweise 2-stellige Milliardenbeträge ist so die kleinste Recheneinheit geworden. Eigentlich sind wir schon bei einem Fratscher, ne? Also 100 Milliarden Euro. Und jetzt kaspern wir rum und sagen, ja, also mehr als 100 Millionen haben wir für die Kinder nicht. Was ist das bitte für ein fatales gesellschaftliches Signal? Und es ist schade, dass ein solches Projekt schon jetzt in dieser Konzeptionsphase wieder versandet. Und nein, ich bin jetzt nicht der Vorsitzende des Donald Trump Fanclubs. Aber ich muss ganz einfach sagen, wie die Amerikaner solche Dinge regeln, das ist einfach besser, das ist pragmatischer. Zusätzlich zu dem, was es schon gibt, ist der Senator Ted Cruz aus Texas im Dezember letzten Jahres mit einem Invest America Act in den Senat gekommen und hat gesagt, $1,000 für jedes Kind bei der Geburt in den S&P 500. Eltern können zuzahlen bis 2.000 Euro. Arbeitgeber der Eltern können steuerfrei zuzahlen und dann mit dem 18. wird das in ganz normales Altersvorsorgekonto überführt. So, was ist passiert? In der One Big Beautiful Bill von Donald Trump ist genau dieser Invest America Act als Trump-Account entsprechend manifestiert und wird jetzt umgesetzt. Viel einfacher, ja, es ist nicht für die Kinder, die schon da sind, aber es ist einfach mal das Signal für alle Kinder, die in den nächsten 4 Jahren geboren werden. Mit Geburt gibt's gleich das Konto dazu. Ich finde das großartig.
Ich meine, ganz ehrlich, Lobbyisten für Kinder gibt es halt bei euch in Berlin relativ wenig. Da gibt es viele andere, aber Kinder haben einfach eine schlechte Lobby. Das ist einfach eine Tatsache, traurig, aber wahr.
Und ja, man darf ja auch eins auch nicht vergessen, es ist ja auch nicht so, dass hier Bürgern was geschenkt wird. Es ist ja, ne, da, woher kommt das Geld vom Staat? Es kommt ja sowieso wieder aus Steuereinnahmen. Und es ist also auch letztendlich wieder eine Umverteilungsmaßnahme, aber eine Umverteilungsmaßnahme, die mal investiv ist, ja. Und damit tun wir uns schwer. Ja, alles, was nicht in den Konsum geht, direkt in das bekannte Sozialsystem, das wird nichts in Deutschland. Und das ist schade, weil damit bleiben wir stecken. Wir reden so wahnsinnig viel über die Chancen von Europa, die wir auch haben aus unserer Wirtschaftsstruktur her. Die Zulieferer, Hightech-Branche, Zukunftsbranchen, da ist eine ganze Menge. Aber wir verstolpern jeden Aufbruch schon im Anfang.
Letzter Punkt noch, du hast gerade gesagt, Kinder haben ja viele andere Herausforderungen im Leben. Ich meine, eine ist wahrscheinlich unter anderem auch die Schule. Und jetzt lass uns mal ganz kurz, nicht unbedingt Politik, weil Bildung und Schule hängt so ein bisschen mit Politik zusammen, aber nicht so hundertprozentig, das ist etwas schwierig zu sehen. Aber auch da, ich meine, wie oft hat dein Sohn gesagt, Papa, ich habe jetzt ein paar Fragen zu Investitionen, zu Aktienkultur und so, kannst du mir mal helfen? Also da fehlt im Großen und Ganzen auch so ein bisschen.
Also hat er jetzt noch nicht gesagt. Hat er jetzt noch nicht gesagt, aber er ist auch 8. Also Aktienkultur treibt ihn jetzt noch nicht so um. Allerdings hat er ja auch Aktien und das weiß er und er gewöhnt sich so langsam an das System. Ja, klar. Das ist natürlich, Schule ist sicherlich ein Thema, dass man dort stärker Finanzbildung reinbringt. Aber da müssen wir ein bisschen auch aus der Investment-Bubble rausgehen. Ne? Also Finanzbildung heißt jetzt nicht, dass man ein eigenes Fach macht, wo man Kindern ein Jahr lang erklärt, wie das funktioniert mit den Aktien. Ne? Sondern das heißt dann, dass man Basics erstmal erklärt. Wie funktioniert eigentlich unser Geldsystem? Wie funktioniert eine Versicherung? Was unterscheidet eine Credit Card von einer Debit Card? Was ist ein Ratenkredit? Was ist ein Konsumentenkredit? Ja, also, dass man wirklich verhindert, dass da hinterher nach 16 oder mit 19 Jahren Menschen in die Ausbildung oder ins Studium gehen, die zwar ein Gedicht in 5 Sprachen analysieren können, aber die wirklich keine Ahnung vom täglichen Leben haben. Da können Eltern eine ganze Menge aber selber machen. Und da sind wir Eltern natürlich auch aufgefordert, das zu tun mit Alltagserfahrung, Kinder mitnehmen zum Einkaufen schon früh. Immer wieder über das Thema Geld reden. Ja, über Geld spricht man nämlich sehr wohl anders, als der Volksmund sagt. Und es ist dann Eigeninitiative. Ja, nicht warten auf den Staat. Das ist dasselbe wie mit dem Sparen für Kinder. Nicht warten darauf, dass die Frühstartrente kommt, sondern man kann ja selber ein Kinderdepot aufmachen, künftig auch bei uns im Scalable Broker. Dann einfach darauf achten, dass es günstig ist, alles das, was die Finanzindustrie nicht abkassiert mit Gebühren. Das kann fürs Kind arbeiten, also günstiger ETF, kostenloser Sparplan. Und auch wenn es nur am Anfang 20 Euro sind, ja, es ist besser als nichts. Es fängt einfach mal ein finanzielles Fundament an zu wachsen und das dann durchhalten. Schade ist halt nur aus gesellschaftlicher Sicht wiederum, dass eben nicht alle das machen können und wollen. Deswegen ist halt diese Frühstartrente, dieser Impetus, völlig unabhängig von den Beträgen, so wichtig, dass der Staat es macht, dass er es niederschwellig macht und dass er es so macht, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Kinder, es selber erfahren. Das ist nicht so eine amorphe Vermögensmasse in irgendeinem Kenfo ist. Kenfo haben wir ja auch drüber gesprochen. Wir haben Frau Mikus zu Gast gehabt, die CEO. Machen einen super Job, aber hey, hier geht's darum, um die eigene Erfahrung des Investierens. Dafür braucht sie individuellen Depots. Und das wäre wirklich zu wünschen, dass in dem Prozess, der da jetzt ja dann, nachdem die parlamentarische Sommerpause vorbei ist und auch dann Gesetzentwürfe demnächst wieder präsentiert werden, dass dieser Prozess nochmal in diese Richtung geht.
Absolut. Also keine Aktienbildung oder Börsenbildung, sondern einfach auch verstehen als junger Mensch, jetzt kaufen, später zahlen, heißt auch Kredit und irgendwann muss ich es zahlen. Ich glaube, das ist schon auch ein Grund, warum viele junge Leute halt doch leichter in so eine Schuldenfreiheit reintappen. Und auch da muss man sagen, viele kriegen hoffentlich von ihrem Elternumfeld oder im Bekanntenumfeld ein bisschen Unterstützung, aber auch da, nicht jeder hat vielleicht dieses Umfeld, weil wenn wir schon hören, die meisten Deutschen legen im Sparbuch an, wenn halt die Kinder von ihren Eltern halt auch hören, Sparbuch ist das Beste, weil es ist risikofrei, dann wird da halt auch vielleicht ein Bild vermittelt, das halt in der Gesellschaft jetzt breit ausgetreten ist. Lebensversicherung ist eine Anlageform. Bausparvertrag ist eine Anlageform. Sparbuch ist eine Anlageform. Wenn du halt als Kinder aus so einem Elternhaus kommst, dann kriegst du halt auch das vermittelt. Und deswegen wäre es halt geschickt, wenn in der Schule auch ein Fach Wirtschaft insgesamt ein bisschen eingefallen werden würde. Wird
also Ich gehe ein bisschen weiter. Fach Lebensbildung. Ja, eigentlich sind das Dinge, die Eltern erledigen sollen. Aber wir sehen halt, dass das aus verschiedenen Gründen irgendwie nicht funktioniert. Und dann muss der Staat mit der Fürsorgepflicht einfach da reingehen. Und da sind wir natürlich bei Wirtschafts- und Finanzthemen, aber mindestens genauso wichtig ist doch, dass Kinder wissen, wie sie sich ordentlich ernähren können. Ja, dass Kinder auch selber sich eine Mahlzeit zubereiten können. Ich meine, mein Junge ist 8, der kann auch Hackklopse, der kann Schnitzel, der kann Rührei, der kann Bratkartoffeln. Ich meine, das gehört doch dazu. Und auch dann, dass man lernt, wie der eigene Körper funktioniert, dass man den in Schuss halten muss, ja, damit muss man von, das ist alles so Alltagsthemen, Lebensthemen, ja, Steuererklärung, sowas, ja, dass man Kinder da einfach sukzessive ranführt. Das sind jetzt nicht die großen Träume der
Steuererklärung. Erst ein bisschen später, aber grundsätzlich.
Ja, auch. aber dass du zumindest mal weißt, wie das grundsätzlich funktioniert. Du darfst ja nicht vergessen, da gibt's eben dann Kinder, die gehen und da haben wir auch allen höchsten Respekt vor, als Jugendliche dann irgendwie mit 16 in die Ausbildung stehen, dann im Erwerbsleben. Und dann kommen diese ganzen Themen, dann haben sie eben halt auch plötzlich ein eigenes Konto. So. Und dann hat man ihnen nie irgendwie so den Umgang mit Geld beigebracht. Ja. Und dann kommen solche Sachen raus, wie auf TikTok hier Klarna Schulden. Buy now, pay later. Ja, ich meine, also mein Buy Now Pay Later war, wenn ich mit meiner Mama in der Stadt war und ich wollte mir Süßigkeiten kaufen, dann hat meine Mama vielleicht gesagt, ja komm hier, kostet 2 Mark, ja, und die 2 Mark habe ich ihr dann eine halbe Stunde später zu Hause wiedergegeben, abgesehen davon, dass ich das nicht gemacht habe, weil von der Oma gab es genügend Süßigkeiten.
So, ich würde sagen, dieses Schwank aus deinem Lesen ist ein süßes Ende für das heutige Video, aber man sieht schon, über das Thema könnte man sich sehr emotional noch viel länger austauschen. Ich gebe euch daheim allen den Rat oder auch unterwegs, wenn ihr sagt, sprecht über Geld, sprecht über Finanzen. Gerade wenn ihr dieses Video jetzt angeschaut habt, bis zum Schluss, heißt ihr, interessiert euch dafür. Seid so ein bisschen auch Ambassador dafür. Verteilt dieses Wissen, versucht den Leuten klarzumachen, geht nicht damit auf die Nerven. Also das Schlimmste ist jemanden, der einen bekehren möchte. Aber einfach bei manchen Sachen nett drüber sprechen. Ich glaube, das hilft und es hilft auch der Gesellschaft. Und wenn er keinen zum Sprechen findet, spätestens nächstes Jahr, ich habe gerade geschaut, im April ist die Invest wieder, da ist auch der Christian Röhl dabei, dann kommt zu ihm.
Juhu, wieder 8 Stunden Fahrt nach Stuttgart und zurück, aber ich mach's gerne. Es ist immer so schön in Stuttgart und Richie, großes Kompliment, du bist die Seele dieser Blogger-Lounge und damit eines ganz wichtigen Teils dieser Messe. Danke. Und ein Grund, warum doch so viele junge Menschen auch dann nach Stuttgart kommen, zu diesen 2 wirklich inspirierenden Tagen. Und ich freue mich auf jeden
Fall. Das wäre der nächste Punkt, wo wir darüber sprechen könnten. Finanzblogger, Finanzbildung zum Teil, aber es übersteigt jetzt den Rahmen. Bis zum nächsten Mal, Christian, mir hat Spaß gemacht. Ciao.